seni sevemeyim. Dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón.
Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que descuida.
So klingt es in vielen lateinamerikanischen Ländern, wenn die beste Sendezeit anfängt. Da laufen dann nämlich regelmäßig sogenannte Telenovelas. Diese Telenovelas genießen unglaubliche Popularität in so gut wie allen Bevölkerungsgruppen und sind nicht nur deshalb ein spannendes Phänomen. Vielleicht hat man schon mal von solchen Serien gehört. Oft wird das dann ja so übersetzt oder gleichgesetzt mit den hierzulande vielleicht bekannteren Seifenopern. Von denen unterscheiden sich dann die Telenovelas aber doch deutlich. Zum einen natürlich formal. Die Telenovelas sind abgeschlossene Geschichten mit stringenter Handlung, die in einer bestimmten Anzahl von Kapiteln erzählt werden und laufen nicht wie die Seifenopern ewig weiter oder können das tun. Im Grunde genommen sind sie wie Fortsetzungsromane. Ihren Ursprung haben sie auch im vorrevolutionären Kuba als Radionovelas. Da wurden Romane in Hörspiele umgearbeitet. Der andere Unterschied zwischen einer Seifenoper und einer Telenovela liegt wohl in ihrem Stellenwert beim Publikum. Auch wenn in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern unterschiedlich gestaltete Telenovelas laufen, üben sie doch insgesamt einen sehr großen gesellschaftlichen Einfluss aus und leisten in manchen Fällen gar aufklärerische Arbeit. Joachim Michael hat sich genau mit dieser Wirkung auseinandergesetzt, die diese Serien haben. Jenseits von Kulturkritik und Rechtfertigungsrhetorik untersucht er die Telenovelas als Ergebnis des medialen Umbruchs der lateinamerikanischen Kulturen. Er charakterisiert hier die Telenovelas grundlegend.
Ihm liegt zugrunde das Melodrama. Und das Melodrama ist sozusagen eigentlich ein Drama der nicht wirklich der Moral, sondern der Moralität, beziehungsweise das Melodrama besagt, dass es die Moral, dass es das Gute und das Böse und übergeordnete Werte gibt. Und darauf wird immer insistiert. Und insofern ist ein Melodrama eigentlich ziemlich vorhersehbar, weil es immer um diesen Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen geht. Dabei muss nicht immer das Gute überwiegen am Ende und triumphieren. Bei den Telenovelas ist das so, die gehen eigentlich immer gut aus. Es gibt eigentlich keine Ausnahme aus dieser Gattungsregel. Insofern ist auch die Erzählung oder die Erzählhandlung darauf ausgerichtet, dass man sehr schnell erkennt, hier sind die Guten oder hier sind die Bösen, und dass eine Handlung in dieser Hinsicht immer vor dem Hintergrund eben dieses Konfliktes zu deuten ist. Ich glaube, dass das Melodrama sehr modern ist. In der Hinsicht ist es modern, als das Melodrama darauf insistiert, dass es diese kosmische Grundordnung gibt. Aber es ist nicht wirklich transzendental. Also es gibt keine Intervention jetzt einer göttlichen Sphäre. Es gibt keine Wunder zum Beispiel oder dergleichen. Also das passiert überhaupt nicht, sondern es spielt sich immer alles im Diesseits ab. Aber dass dieses Diesseits eben nicht vollkommen sozusagen den Kräften des Chaos überlassen ist. Und insofern geht es eigentlich immer um Ungerechtigkeit in den Telenovelas. Es geht immer um Erniedrigung, um Verachtung, es geht um Konflikte, es geht um Gemeinheiten. Und diese Konflikte und diese Ungerechtigkeiten überwiegen eigentlich fast während der ganzen Erzählhandlung. Am Anfang wird die Konstellation sozusagen in Szene gesetzt, die wichtigsten Figuren treten auf. Und dann kippt das die Möglichkeiten sozusagen eines Glücks jetzt, vor allen Dingen was die romantische Liebe eines heterosexuellen Pärchens angeht, wird aufgezeigt. Und dann kommt natürlich etwas dazwischen und die beiden werden dann über fast die gesamte Erzählhandlung getrennt und erst am Ende finden sie dann wieder zueinander. Insofern ist die Grundlage, was die Handlung angeht, eher konfliktiv und es hat eher zu tun mit einer Welt, die eigentlich aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass es darum geht, dieses Gleichgewicht am Ende wieder herzustellen.
mucha sangre. ¿Qué hacemos, señorita?
¡Que se muera!
So was Melodramatisches kann natürlich auch einen Reiz ausmachen, so einer Telenovela. In dem gerade beschriebenen fußt aber auch die Kritik, die an solchen Serien oft geübt wird. Die lautet nämlich, dass Charaktere sehr plump dargestellt werden, stereotyp oder eindimensional und grundlegend einem Gut-Böse-Schema zugeordnet werden müssen. Die Handlung kann dann auch von Klischees triefen. Bei manchen Telenovelas ist das tatsächlich zutreffend. Laut Joachim Michael gehen beispielsweise viele mexikanische Telenovelas an der Lebensrealität der Bevölkerung vorbei, auch weil Probleme und Konflikte in der Oberschicht dargestellt werden. Joachim Michael kann aber auch Positivbeispiele für das Genre nennen.
In Kolumbien zum Beispiel oder in Brasilien ist das etwas anders. Da werden Geschichten erzählt, die sehr differenziert nicht nur sein können, sondern es in der Regel auch sind und dem verschiedene Themen auch vorgestellt werden. Und diese Themen sind oftmals heikel oder diese Themen rütteln oftmals an gesellschaftlichen Tabus. Und im Mittelpunkt steht meistens nicht immer eigentlich die Rolle der Frau. Die gesellschaftliche Rolle der Frau, was kann eine Frau, welche Rolle kann eine Frau in der Gesellschaft einnehmen? Und das ist eigentlich sehr interessant, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Es geht hier in erster Linie um die Emanzipation der Frau, inwieweit die Frau sich Freiräume ausgestalten kann innerhalb der Gesellschaft. Und insofern können die Telenovelas sehr viel erreichen. Sie können Themen nicht nur platzieren, sondern sie können auch einen Reflexionsprozess in Gang setzen. Und das tun sie auch. Es gab auch in Mexiko alternative Ansätze in den 90er Jahren. Und darunter war auch eine Telenovela, die einen großen Erfolg hatte, in der es um eine Frau ging, die ihre Familie verlässt und mit einem jüngeren Mann zusammenlebt. Und das gab es in dem Genre bisher nicht. Und das hat einen großen Diskussionsprozess innerhalb der Gesellschaft ausgelöst. Und ich habe auch mit einer Schauspielerin gesprochen, die mir erzählte, dass sie in der U-Bahn immer wieder angesprochen wurde von Passanten, dass sie weitermachen sollte, also dass sie auch dann die Schauspielerin bekräftigte in ihr Engagement, dass sie dann in der Rolle an den Tag gelegt hat, gegen die männliche Bevormundung.
Solche Themen können also auch in Telenovelas eine Rolle spielen. Da können auch Themen auch taufen wie Abtreibungen, Korruption, Prostitution, Drogenmissbrauch und Kriminalität, die tatsächlich relevant sein können für viele Gruppen der Bevölkerung und natürlich auch einen Blick für solche Sachen schärfen. Und der gesellschaftliche Einfluss spiegelt sich auch darin wider, wie sehr Auswirkungen in der Bevölkerung zu verzeichnen sind. Zum Beispiel als zwei Telenovelas einmal leukämiekranke und herzkranke junge Frauen thematisiert haben, schnellten dann Blut- und Knochenmark-Organspenden drastisch in die Höhe. Insofern stoßen Telenovelas nicht nur Denkprozesse an, sondern können auch so ein bisschen Mittel der Bildung sein. Das ist jedenfalls eine These von Joachim Michael, die er hier erklärt.
Es ist nun so, dass man ein bisschen dann das mediale Umfeld sich ansieht und dass andere Medien strukturell unterentwickelt sind und dass mit dieser strukturellen Unterentwicklung dann diese Überentwicklung des Fernsehens vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einhergegangen ist. Damit meine ich in erster Linie das Buch, obwohl eigentlich die Alphabetisierung in den lateinamerikanischen Ländern fast überall sehr fortgeschritten ist und also über 90% liegt, heißt das nicht, dass die Menschen wirklich lesen oder dass sie auch selber schreiben oder dass sie dazu in der Lage sind. Und das bedeutet, dass sie zwar eine Schulausbildung genossen haben, die sie dazu eigentlich in die Lage versetzt zu lesen und zu schreiben, aber dass sie das in ihrem späteren Leben dann kaum tun. Und wenn die Menschen nicht lesen, dann nicht nur unbedingt, weil sie keine Lust haben zu lesen, sondern weil es einfach nicht zur Verfügung steht. Das Buch steht nicht zur Verfügung, es ist viel zu teuer, es konzentriert sich auf die urbanen Zentren und innerhalb der urbanen Zentren auf bestimmte Zonen, also bestimmte Stadtteile und mit dem Buch natürlich auch die Presse. Und damit einhergehen auch andere Medien wie Kino oder Theater. Dann stellt sich heraus, dass die Menschen nicht viele Optionen haben, wie sie sich auch bilden könnten und womit sie sich beschäftigen könnten. Das Radio steht zur Verfügung und eben das Fernsehen, weil das Fernsehen tatsächlich alle Haushalte erobert hat. So erscheint das Fernsehen in dieser sehr dominanten Position. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt der Überlegung. Und dann sieht man auch sozusagen, welche Rolle das Fernsehen übernimmt und wie weit dann das Fernsehen das auch annimmt. Und wie weit das Fernsehen dann auch das, was man als Bildungsinhalte bezeichnen könnte, transportiert. Also sozusagen an Tabus rüttelt im grundsätzlich im aufklärerischen Sinne und neue Dinge vorstellt, Sichtweisen vielleicht, die vorherrschen, überholt oder daran kratzt oder zumindest einen Reflexionsprozess in Gang setzt. Es gibt sogar auch bürgerrechtliche Initiativen, die darauf setzen, dass bestimmte Themen Eingang finden in ein Skript einer Telenovela, die dann eine Lobbygruppe darstellen, damit bestimmte Themen Eingang finden. Und so etwas findet statt. Natürlich haben andere Interessen Vorrang. Es ist ein privates oder ein kommerzielles Format und die Telenovela muss sich rechnen. Insofern sind andere Lobbygruppen, die mit dem Product Placing zum Beispiel ihr Anliegen unterbringen wollen, sicherlich stärker. Aber trotzdem ist das so, dass die Erzählung nicht völlig darin aufgeht, dass sie Werbung machen soll und Produkte verkauft, sondern dass sie die Menschen ansprechen soll und dass sie ihnen eine Geschichte erzählen soll, die sie unterhält und die sie auch interessiert. Und da können bestimmte Inhalte transportiert werden, unterschiedlicher Art, ob das historisch ist oder ob das eben dem Geschlechterverhältnis zu tun hat oder ob das zum Beispiel mit der Einwanderung zu tun hat, der europäischen Einwanderung in Brasilien oder mit der Geschichte der Sklaverei in Brasilien, dass solche Themen dann sozusagen präsentiert werden und diskutiert werden, immer innerhalb dieses melodramatischen. Wenn wir über diese diskursiven Inhalte hinausgehen, was lernen denn die Zuschauer und die Zuschauerinnen einer Telenovela tatsächlich jenseits der einzelnen diskursiven Botschaften und Inhalte? Das ist dann eigentlich sehr interessant, was dabei bei so einer Betrachtung dann herauskommt. Sie lernen, wie man sich gibt, sie lernen, wie man eine Beziehung führt. Das wird ihnen ja alles vorgeführt, vor allen Dingen auch über die Stars. Sie lernen sozusagen, sich zu kleiden. Zumindest, was heißt lernen? Lernen natürlich immer im Anführungsstrich, nicht? Das wird ihnen sozusagen vorgeführt und sie können das übernehmen oder auch nicht. Und ich glaube, wir sind heute auch so weit, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Menschen einfach alles dann aufnehmen, was ihnen präsentiert wird, sondern dass sie durchaus auch alles reflektieren und auch damit spielen können. Aber so gibt es eben immer wieder Phänomene, die darauf hinauslaufen, dass bestimmte Namen von Charakteren dann sich widerspiegeln bei der Namensgebung von Neugeborenen zum Beispiel.
Ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven.
Soweit Joachim Michael über Telenovelas, deren gesellschaftliche Bedeutung und generell die Bedeutung des Fernsehens in der lateinamerikanischen Gesellschaft. Und für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die total interessiert jetzt an dem Thema sind, Joachim Michael hat auch ein Buch geschrieben. Das nennt sich da Telenovelas und kulturelle Zäsur, intermediale Gattungspassagen in Lateinamerika.